Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
International. Am Mikrofon Daniel Voll. Atomkraft, nein, danke. Diese politische Position hat sich seit den späten 70er Jahren in vielen europäischen Ländern durchgesetzt. Damals verzichtete Österreich nach einer Volksbefragung auf die Inbetriebnahme des fertig gebauten Atomkraftwerkes Zwentendorf. In den 80er Jahren beschlossen die Schweden in einer Volksabstimmung den Ausstieg aus der Atomkraft, lange bevor in Deutschland die rot-grüne Bundesregierung dies in ihrem ersten Koalitionsvertrag festschrieb. Doch die Diskussion um Treibhausgase und den Klimawandel beeinflusst auch die Energiepolitik. Die Suche nach Alternativen zu Öl und Kohle verhilft der Atomkraft zu einem Comeback. Gerade im einst so atomkritischen Skandinavien, in Schweden zum Beispiel, hat sich die Regierung für den Ausstieg aus dem Atomausstieg entschieden und hat damit in der Bevölkerung kaum Widerstand provoziert. Der Bericht von ARD-Kollege Albrecht Breitschuh.
Schweden, Anfang der 70er Jahre. Auch im skandinavischen Königreich machen die Kernkraftgegner mobil, fordern die Abschaltung des Atomkraftwerks Barsebäck bei Malmö und den Einstieg in die Sonnen- und Windenergie. Unterstützung kommt vor allem von dänischen, aber auch deutschen Atomkraftgegnern. Der vorausgegangene Unfall im US-Atomkraftwerk Harrisburg, bei dem es zu einer partiellen Kernschmelze gekommen war, lässt auch die Politik in Stockholm nicht unbeeindruckt. Die bürgerliche Regierung gibt dem Druck nach und lässt das Volk über die Zukunft der Atomenergie entscheiden. Die Sozialdemokraten unter ihrem damaligen Vorsitzenden Olaf Palme sind nach langem Zögern ebenfalls dafür.
Der politische Livet i Sverige har under
Das politische Leben in Schweden ist in den letzten 5 Jahren fast zum Erliegen gekommen. Auch viele gesellschaftliche Entwicklungen sind in Stocken geraten wegen dieser ewigen Kernkraftdebatte. Eigentlich war ich auch immer der Meinung, dass diese Frage durch die Politik und nicht durch eine Volksabstimmung gelöst werden muss. Aber wir sind nun zu der Einsicht gelangt, dass in der Praxis eine Volksabstimmung der einzige Weg ist, um endlich Klarheit darüber zu erhalten, wie unsere künftige Energiepolitik aussehen soll.
Und eine langsichtige Inrichtung der Energiepolitik.
Die Schweden sprachen sich damals gegen die Atomkraft als Energieform der Zukunft aus. Entsprechend beschloss das Parlament in Stockholm 1980, dass keine weiteren Kernkraftwerke mehr gebaut werden dürfen. 6 Reaktoren befanden sich damals noch im Bau und wurden auch fertiggestellt. Bis zum Jahr 2000 sollte der Ausstieg abgeschlossen sein, aber je näher diese Frist rückte, umso weniger fühlte sich die Politik ihren damaligen Beschlüssen gegenüber dem Volk verpflichtet. Anfang Februar 2009 war es schließlich dem heutigen Ministerpräsidenten Fredrik Reinfeldt vorbehalten, nicht ohne Pathos den Ausstieg aus dem Ausstieg zu verkünden.
Allianzen har slutit en historisk och för världen faktiskt unik överenskommelse om miljö.
Die Regierung hat einen historischen und in der Welt wohl einzigartigen Beschluss über Umwelt-, Klima- und Energiepolitik gefasst. Eine Welt, die in diesen Fragen nach politischer Führung sucht, kann sich an Schweden orientieren. Wir haben den Grundstein dafür gelegt, Arbeitsplätze und Wohlstand zu sichern. Wir haben langfristige Voraussetzungen geschaffen, um Investoren nach Schweden zu locken, weil wir Versorgungssicherheit auf dem Energiesektor schaffen. Und außerdem weisen wir den Weg zur künftigen Vermeidung von CO2.
Dieser von Schwedens Ministerpräsident sogenannte historische Beschluss beinhaltet den Bau von die bisher maximal 10 neuen Atomreaktoren, allerdings ohne staatliche Zuschüsse. Trotzdem waren die Energieriesen des Landes, allen voran das staatliche Unternehmen Vattenfall mit seinem Konzernchef Lars Josefsson, sehr zufrieden.
Vattenfall är ju ett kärnkraftsföretag. Vi är duktiga på kärnkraft, vi är stolta över vår kärnkraft.
Vattenfall setzt auf die Kernkraft. Wir sind stolz auf unsere Kompetenz. Gegenwärtig haben wir eine sichere Versorgung, können sogar Strom exportieren. Aber wenn die Regierung zu dem Schluss kommt, dass wir in Schweden neue Anlagen brauchen, etwa um die ältesten Reaktoren zu ersetzen, dann haben wir ein Interesse daran mitzuwirken.
Zu dem neuen Energiekonzept der Regierung gehört auch, dass der Erdölverbrauch bis 2020 auf null reduziert werden und der Anteil erneuerbarer Energien die Hälfte des Verbrauchs betragen soll. Was Schweden vor allem durch einen massiven Bau der Windenergie erreichen will. Ehrgeizige Ziele, die sofort den Widerstand der Opposition herausforderten. Sozialdemokraten, Linke und Grüne betonten postwendend, dass sie am Ausstieg aus der Kernenergie festhalten würden, wenn sie bei den Reichstagswahlen in gut einem Jahr an die Macht kämen. Doch sie vertreten eine Minderheitenposition. Deutlich über 50% der Bevölkerung sind mit der energiepolitischen Wende der Regierung einverstanden und für ein Beibehalten der Kernenergie, vor allem in den betroffenen Kommunen, wie dem gut 2 Autostunden nördlich von Stockholm gelegenen Östhammer, wo das Atomkraftwerk Forsmark betrieben wird, war die Zustimmung groß.
Även om vi jobbar då med förnyelsebara energikällor.
Auch wenn wir künftig mit mehr erneuerbaren Energiequellen arbeiten, spiele die Kernkraft weiter eine wichtige Rolle, betont Gustav Johansson. Für ihn gehe es vor allem um Versorgungssicherheit und deswegen sei das eine gute Entscheidung. Eine wirklich gute Nachricht sei das gewesen, meint Linda Bergmann. Sie gebe ihr Vertrauen in die Zukunft. Es zeige sich doch, sagt sie, dass wir die Kernkraft bräuchten. Und für Stig Hallin war es auch schön zu hören, vor allem für die, die dort arbeiten. Die Kommune Östhammer profitiere, weil weiter gut ausgebildete Leute hierher ziehen würden. Dabei hätten die Schweden Grund genug, der Kernkraft weniger wohlwollend gegenüberzustehen. In den letzten Jahren hat es an allen 3 Standorten immer wieder Pannen gegeben, meist kleinere zwar, trotzdem war die Häufung auffallend. Einen Störfall der Stufe 2 auf der internationalen Bewertungsskala für nukleare Ereignisse, kurz INES, wurde im Sommer 2006 im AKW Forsmark festgehalten. Damals hatte ein Kurzschluss außerhalb des Kraftwerks zu einer Schnellabschaltung des Reaktors geführt. Danach hätte das Notkühlsystem anspringen müssen, um die Nachwärme des Reaktors abzuführen, aber nur 2 der 4 Dieselgeneratoren sprangen an. Angeblich soll die Belegschaft rund 20 Minuten keinen Überblick über den Zustand des Reaktors gehabt haben. Eine akute Gefährdung habe zu keiner Zeit bestanden, so der Betreiber Vattenfall. Für Lars-Olaf Höglund stellt sich die Sache etwas anders dar. Er hat zwischen 1976 und 1988 für den schwedischen Energieriesen gearbeitet und in dieser Zeit den Bau des Atomkraftwerks betreut. Vattenfall und Höglund sind dann im Streit auseinandergegangen. Nur mit viel Glück, so sagt er heute, sei Forsmark 2006 dem GAU entkommen.
4 von diesen Notstromsystemen haben den gleichen Fehler gehabt. Wenn das Netz von außen weggefallen wäre, wenn alle 4 Dieselgeneratoren nicht angegangen wären, dann hätte man die Anlage nicht kühlen können. Da hätten wir eine Kernschmelze bekommen.
In einem internen Bericht des Kraftwerks, der wie auch immer an die Öffentlichkeit gelangte, war von einem Verfall der Sicherheitskultur die Rede. Als dann Anfang 2007 Vattenfall einräumen musste, dass an der Betonwand des Reaktors in Forsmark eine defekte Gummidichtung monatelang unentdeckt geblieben war, wurde die internationale Atomenergiebehörde IAEA beauftragt, die Sicherheit vor Ort zu überprüfen. Übrigens von der staatlichen schwedischen Aufsichtsbehörde SKI, die damit Vorwürfe entkräften wollte, sie arbeitet zu eng mit der Atomindustrie zusammen. Großen Eindruck bei der Bevölkerung hinterließ das alles nicht. In einer kurz darauf veröffentlichten Meinungsumfrage sprachen sich fast 60% für die weitere Nutzung der Atomenergie aus, nur 36 wollten einen Ausstieg. Wer eine Antwort auf die Frage sucht, warum die Schweden beim Thema Atomkraft und Atommüll so erstaunlich gelassen sind, landet irgendwann in einem Versuchsstollen in Oskarshamn und lauscht den Worten von Jenny Rees. Sie ist Pressesprecherin des für die Endlagerung zuständigen Unternehmens Svensk Kärnbränslehantering, kurz SKB, und mittlerweile fast so etwas wie eine Reiseleiterin. Fast täglich führt sie Journalisten, Touristen und Einwohner aus der näheren und ferneren Umgebung mit einem Aufzug 400 Meter in die Tiefe und versetzt ihren Besuch mit ein paar Zahlen in Erstaunen, die die geologischen Dimensionen dieses Ortes verdeutlichen.
Hier unten also simulieren wir die Bedingungen eines Endlagers. Es ist ein sehr altes Feld, fast 2 Milliarden Jahre alt. Zum Vergleich, 100.000 Jahre müssten wir verbrauchte Brennstäbe sicher verwahren. Für uns Menschen eine extrem lange Zeit. Wir reden von 4.000 Generationen. Geologisch betrachtet ist das nur ein kurzer Augenblick.
Es kämen viele Leute aus der Region zu Besuch, fährt Jenny Rees fort, 10.000 bis 12.000 Menschen im Jahr. Alles sei für die Öffentlichkeit zugänglich, auch ein wesentlicher Grund für die hohe Zustimmung. Jeder sei willkommen, sich ein Bild zu machen. Aber mit zugegebenermaßen aufregenden Fahrten in einen Bergstollen ist es nicht getan. Zuvor mussten die Menschen nicht nur in der näheren Umgebung von der Notwendigkeit eines atomaren Endlagers überzeugt werden. Und gerade in den Anfängen, als mehrere Standorte auf ihre Tauglichkeit überprüft wurden, hätte man große Fehler gemacht, so Saida Engström, die bei SKB für die, wie es umständlich heißt, Gesellschaftskontakte zuständig ist.
Man kann überhaupt nicht sagen, dass die Zustimmung für unsere Arbeit immer so groß gewesen ist wie heute. Geht man in die 80er Jahre zurück, so waren alle Kommunen sehr skeptisch. Keine wollte ein Endlager bei sich haben. Im Großen und Ganzen war die Einstellung, das ist ein Problem der Industrie, nicht unser.
Mit Information allein, so Saida Engström, habe man das Klima nicht in seinem Sinne beeinflussen können. Im Gegenteil. Die zahlreichen, groß angelegten Treffen, auf denen die Experten von SKB für den Bau von atomaren Endlagern warben, erwiesen sich oft als Fehlschlag. Bis man die Strategie wechselte. Dialog statt Information.
Ich glaube, wir haben auf Fragen geantwortet, die die Leute gar nicht gestellt haben. Wir wollten über Technik reden und wie wir das alles machen, wie die Kapseln für die Brennstäbe aussehen und so weiter. Aber die Fragen, die uns gestellt wurden, hat mit ganz anderen Sachen zu tun. Zum Beispiel, können wir noch Elche jagen, wenn hier ein Endlager entsteht? Dann sind Schweden sehr zurückhaltend. Wenn du 100 von ihnen in einem Saal hast, steht keiner auf und stellt Fragen. Wir haben dann kleine Treffen organisiert. Zum Beispiel haben wir das Personal in Kindergärten besucht, haben mit denen beim Mittagessen geredet. Sie konnten ihre Fragen stellen. Wir sind zu den Leuten gegangen, nicht die zu uns. In ihrer vertrauten Umgebung fühlten sie sich sicher und wir waren in der Minderheit.
Eine Bedingung für die Zustimmung zum Endlager sei gewesen, dass dort nur schwedischer Atommüll gelagert werde. Es geht um rund 12.000 Tonnen und nach geltendem Gesetz muss der auch im eigenen Land entsorgt werden. Die Zustimmung in den beiden Standorten, zwischen denen dann entschieden wurde, also Oskarshamn und Forsmark, war enorm. Seit 2002 wurden in Oskarshamn im Süden Schwedens jährlich 800 Leute nach ihrer Einstellung zum geplanten Endlager befragt. Die Zustimmung lag zuletzt bei über 80%, gerade mal 9% befürchteten negative Effekte. Entsprechend groß war die Enttäuschung, als SKB vor kurzem bekannt gab, das Endlager vom nächsten Jahr an in Forsmark bauen zu wollen. Dort wiederum brach überwiegend Jubel aus.
Schweden ist mit seiner Atomwende nicht allein. Nachbar Finnland ist bereits einen Schritt weiter. Dort wird erstmals seit dem Reaktorunfall in Tschernobyl in einem westeuropäischen Land wieder ein neues Atomkraftwerk gebaut. Ganz anders sieht es dagegen in Kalifornien aus, dem US-Bundesstaat mit den ehrgeizigsten Zielen zur Reduzierung von Treibhausgasen. Doch anders als Schweden setzt Kalifornien nicht etwa auf Atomstrom, sondern will Strom vor allem aus erneuerbarer Energie wie Wind oder Sonne gewinnen. Bereits ab nächstem Jahr will Kalifornien 20% seines Strombedarfs aus alternativen Quellen decken. Und durch Einsparungen im Energiesektor soll der Neubau von Atomkraftwerken überflüssig werden. ARD-Korrespondent Jan Tossing über die Suche nach Alternativen zum Atomstrom.
So at 0 to 60 in 3.9 seconds.
Von 0 auf 100 in 3,9 Sekunden. So hört sich die mobile Zukunft an. Wow. Mit ihrem Fuß tippt Rachel Conrad aufs Pedal. Nicht auf das Gaspedal, sondern das Strompedal. Wir sind schließlich bei Tesla im kalifornischen Mountain View.
It's a really strong regenerative braking.
Tesla baut batteriebetriebene Autos, die ersten massenproduzierten schadstofffreien Flitzer. Pro Kilometer kostet der Strom 1,5 Cent. Das ist mit einem herkömmlichen Verbrennungsmotor nicht zu erreichen. Zudem hat das Auto eine Rückgewinnungsbremse. Sobald du den Fuß vom Pedal nimmst, geht das Bremslicht an und Leute hinter dir sehen, dass du langsamer wirst, obwohl du eigentlich ja gar nicht bremst. Was du tust, ist, der Batterie wieder Kraft zurückzugeben. Und das ist ein riesiger Vorteil des Autos. Und das bedeutet, dass du die Bremsen nie erneuern musst.
Ob der Tesla S oder das bald erscheinende Nachfolgemodell wirklich umweltfreundlich ist, hängt aber davon ab, mit welchem Strom die Batterie aufgeladen wird. Atom, Kohle, Wind oder Solarstrom. Für Matthias Willensbacher kommen dafür nur erneuerbare Energien in Frage. Der deutsche Unternehmer ist vom Tesla S so begeistert, dass er gleich 10 Stück nach Deutschland importiert hat. Seine einzige Auflage, sie müssen orangefarben sein.
Nein, die wollen wir alle in Orange haben, weil Orange unsere Kampagnenfarbe ist für 100% erneuerbare Energien. Und wir möchten den Menschen zeigen, dass nicht nur erneuerbare Energien irgendwann machbar sind, sondern dass sie heute schon machbar sind, und zwar günstiger als alles andere.
Willensbacher baut Solar- und Windkraftanlagen. Inzwischen installiert er sie auch in den USA. Nach seiner Ansicht machen batteriebetriebene Autos wie Tesla nur Sinn, wenn sie nicht mit Atomstrom betrieben werden.
Man muss auch bedenken, ein modernes Windrad, was wir heute zum Beispiel neben unserem Firmensitz aufbauen, kann so viel Strom liefern, dass 2000 Autos etwa 20.000 Kilometer je Auto pro Jahr fahren können. Das heißt, man braucht gar nicht so viele neue Windräder, um Elektromobilität zu ermöglichen. Diese Kombination ist einfach das Effizienteste, was man tun kann. Aus der Kraft des Windes den Strom produzieren, direkt ins Auto rein und dann losfahren.
Aber nur die wenigsten Kalifornier haben im Garten ein Windrad stehen, mit dem sie dann nachts ihr Elektroauto aufladen können. Auch in Kalifornien kommt der Strom aus der Steckdose und der wird aus verschiedenen Quellen hergestellt, sagt Gil Alexander vom Stromanbieter Southern California Edison.
Die Hälfte wird aus Erdgas gewonnen, 20% des Stroms für unsere Kunden wird aus Atomkraft gewonnen. Und wir sind stolz, den größten Anteil an erneuerbarer Energie in unserem Portfolio zu haben, im nationalen Vergleich. Es waren 16% im vergangenen Jahr.
Southern California Edison ist der einzige Stromanbieter in Südkalifornien und betreibt ein Atomkraftwerk in San Onofre, einer kleinen Stadt am Pazifik, nicht weit von San Diego.
Zudem produziert unser Stromversorger einen kleinen Anteil aus Wasserkraft. Kohlestrom macht nur einen ganz kleinen Teil aus und wird aus anderen Staaten importiert.
Southern California Edison versorgt 15 Regionen in Süd- und Zentralkalifornien. Konkurrent PGE dagegen, das steht für Pacific Gas and Electric Company, versorgt ganz Nordkalifornien. Beide Stromhersteller betreiben jeweils eine Atomkraftanlage und haben beide daher auch ein ähnliches Portfolio im Energieangebot. Aber der relativ geringe Anteil an Atomstrom spielt trotzdem eine wichtige Rolle, sagt Gil Alexander. Und das, obwohl keine Atomkraftwerke in Kalifornien mehr gebaut werden dürfen.
In diesem Staat werden keine neuen Kraftwerke entwickelt, geplant oder gebaut, solange die Regierung in Washington keinen langfristigen Standort für Atommüll gefunden hat. Aber das bedeutet nicht, dass Atomstrom eine vorübergehende Energiequelle ist oder der Vergangenheit angehört. Im Gegenteil. Ich würde sogar sagen, Atomstrom war nie wichtiger als heute. Das liegt an dem Gesetz, das Kalifornien vor ein paar Jahren verabschiedet hat. AB32 ist das aggressivste Reduzierungsprogramm von Treibhausgasen in den USA.
Arnold Schwarzenegger unterschrieb im Jahr 2006 das Gesetz AB32. Das steht für Global Warming Solutions Act. In Anlehnung an das Kyoto-Protokoll müsse alles unternommen werden, um die Klimaerwärmung zu verhindern, so der kalifornische Gouverneur. Bis zum Jahr 2020 sollen daher die Treibhausgase auf das Niveau von 1990 zurückgefahren werden. Und um das zu erreichen, wurden etliche Maßnahmen getroffen. Neben dem Bau von Solardächern und einem Schnellzugsystem sollen die erneuerbaren Energien gefördert werden. Bis zum Jahr 2010 muss ihr Anteil in Kalifornien 20% betragen. Southern California Edison verfehlt die Vorgabe mit voraussichtlichen 18% nur knapp.
Die größte Schwierigkeit, die Kalifornien hat, 20% seines Stroms aus erneuerbaren Energien zu gewinnen, ist die Stromübertragungsfrage. Das Problem mit erneuerbaren Energien ist, dass sich diese dort befinden, wo niemand wohnt und die Nachfrage nach Energie dort ist, wo sie nicht produziert wird. Das Problem heißt Übertragung.
Wie kann grüner Strom aus Nordkalifornien ins dicht besiedelte Südkalifornien geliefert werden, ohne große Verluste? Das ist Problem Nummer eins. Problem Nummer zwei heißt Spannung. Damit alle Einwohner in Kalifornien immer ausreichend Strom haben, muss die Spannung im Netz stabil bleiben. Und das gelingt nur, wenn die Energiequelle Tag und Nacht konstant arbeitet.
Ich vergleiche die Lieferung von Strom mit Wasser. Du musst zwei Fragen beantworten. Hast du ausreichend Strom und hast du ausreichend Druck, um ihn an deine Kunden zu liefern? Wenn du nicht beide Fragen mit Ja beantworten kannst, bist du in Schwierigkeiten. Es reicht nicht aus, einfach nur genügend Strom zu produzieren. Wasserkraftwerke im Nordwesten zum Beispiel. In unserem Fall ist es so, 40% des Stroms, den wir liefern, müssen hier im Großraum Los Angeles hergestellt werden. Du kannst die Spannung nicht ausreichend stabil halten, wenn du Strom aus dem Nordwesten einbringst. Deswegen ist unser Atomkraftwerk auch so wichtig. Es ist das größte Kraftwerk in Südkalifornien. Es gibt noch ein Atomkraftwerk im Norden, das größte Kraftwerk in Nordkalifornien. Und beide sind kritisch, um die benötigte Spannung des Netzes zu halten. Sie sind nicht nur einfach die Energieerzeuger von 20% des Stroms, den unsere Kunden brauchen.
Aber es gibt ehrgeizige Pläne in Kalifornien, große Kraftwerke aus erneuerbaren Energien zu entwickeln, vor allem im Solarstrombereich. Arnold Schwarzenegger hat dafür im Rahmen der California Solar Initiative fast 3 Milliarden Dollar bereitgestellt. Bis zum Jahr 2016 sollen zusätzlich 3000 Megawatt Strom aus Solarquellen generiert werden. Das entspricht Solaranlagen für rund 1 Million Dächer. In den USA ist Kalifornien damit führend und wohl ein Zugpferd für die Entwicklung des Gesamtmarktes. Aber reicht das aus, um die Atomkraftwerke zu ersetzen?
Ich glaube, es wäre nicht sehr klug, Atomstrom auszuschließen, wenn gleichzeitig die Treibhausgase reduziert werden sollen. Es gibt einfach nicht genügend Alternativen. Viele Leute glauben, erneuerbare Energien könnten Atomstrom ersetzen, aber das stimmt nicht. Es ist nicht das Gleiche. Es ist eine wunderbare Zusatzquelle mit wachsendem Wert. Es ist für einen Netzbetreiber wie uns aber schwer vorstellbar, wie er für 14 Millionen kalifornische Haushalte die Netzspannung halten und deren Bedürfnisse decken soll. Wenn du nach Energiequellen suchst, die treibhausgasfrei sind, dann ist Atomstrom deine erste Alternative.
Gil Alexander spricht für den Stromversorger Southern California Edison. Und der hat eine eindeutige Position in Sachen Atomkraft. Schließlich ist der Meiler in San Onofre abbezahlt und mit der dort produzierten Energie macht das Unternehmen viel Geld. Ganz anders sieht das daher der Energieexperte Mark Bernstein. Der Professor der Universität von Südkalifornien unterrichtet Energiepolitik in Los Angeles. Er glaubt, auf Atomstrom lasse sich in Zukunft gut verzichten.
It depends on what you believe. I believe that we can replace them with.
Ich glaube, wir können Atomkraftanlagen durch saubere Technologie ersetzen. Es gibt viele verschiedene Formen von erneuerbaren Energien und es gibt viele Möglichkeiten, Strom einzusparen. Manche sagen, das geht nicht, aber ich glaube, wir können das kosteneffektiv in Kalifornien machen.
But I believe we can do that cost effectively in California.
Mark Bernstein setzt daher vor allem auf Effizienz. Durch bessere Haushaltsgeräte und neue Technologie lassen sich Einsparungen erzielen.
Wir könnten in Kalifornien sehr einfach so viel Energie sparen, wie der Atommeiler von San Onofre ausspuckt. Das ist gar nicht so schwierig. Aber wir brauchen die politische und finanzielle Bereitschaft.
Gil Alexander bezweifelt dies, denn Einsparungen hin oder her, die Stabilität und Spannung des Stromnetzes ist wichtig.
Theoretisch ist es machbar, ein Atomkraftwerk zu ersetzen, technisch gesehen. Aber ob es finanziell und umwelttechnisch machbar ist, ist eine ganz andere Frage. Ein Beispiel. Es ist möglich, unser Atomkraftwerk von 2200 Megawatt zu ersetzen durch 3 Gaskraftwerke. Und es ist möglich, dass die 3 Gaskraftwerke im Großraum Los Angeles stehen. Das müssen sie auch. Aber wenn man diese Entscheidung trifft, muss man auch Übertragungsleitungen bauen, um alles wieder zu vereinen. Und man muss fragen, welche südkalifornische Gemeinde sehnt sich danach, ein neues Transmissionswerk in der Nachbarschaft stehen zu haben? Große Metalltürme, die Hochspannungsmasten neben den Schulen etc. Welche Gemeinde würde es begrüßen? Natürlich keine.
Auch Energieprofessor Mark Bernstein räumt ein, der Transport von Solarstrom aus der Wüste in die Stadt bereitet noch viele Probleme. Aber es gibt auch hierfür bereits Lösungen.
Neue Technologien, sogenannte smarte Netzwerke, helfen beim verbesserten Management von Energie. Und wenn du eine bessere Übersicht über das System hast und auch der Stromkunde mehr Informationen darüber bekommt, welche Form der Energie er gerade benutzt, dann lassen sich bis zu 20% in den Haushalten einsparen. Das haben Studien gezeigt. Und wenn man das tut, kann man mehr Energie einsparen, als die Atomkraftanlage produziert.
Aber dazu müssen die Anstrengungen noch verstärkt werden. Kalifornien ist zwar bereits der effizienteste Energienutzer in den USA, aber leider reicht das noch nicht aus. Ist das ein Grund aufzugeben? Auf keinen Fall, meint Bernstein. Erst 2001 musste der Atommeiler San Onofre abgeschaltet werden, weil es zu einem Brand auf dem Gelände gekommen war. Dennoch hält California Southern Edison an der Anlage fest und will in diesem Jahr sogar noch eine Verlängerung beantragen. San Onofre könnte dann bis zu 60 Jahre laufen, wenn der Antrag bewilligt wird.
Am Ende stehen wir vor der Frage, sind erneuerbare Energien in großen Dimensionen einsetzbar oder nicht? Und je nachdem, mit wem du sprichst, bekommst du positive oder negative Antworten. Und ich frage mich, wenn es denn zu funktionieren scheint, warum wollt ihr zurück zu Atomstrom?
Das Schlüsselwort heißt also Effizienz, so wie bei dem Elektroflitzer Tesla. Das Auto ist nicht nur umweltfreundlich, sondern auch noch effizient, sagt Rachel Conrad von Tesla.
It's very, very efficient in city driving.
Die Entwicklungen bei Tesla sind ebenso rasant wie die Entwicklungen im Bereich der erneuerbaren Energien. Und es stellt sich für jeden also die Frage, warum auf alte Energieformen setzen, wenn in der Zukunft noch so viel machbar ist. Kalifornien hat sich deswegen schon entschieden. Die Atomkraft gehört der Vergangenheit an. Die Zukunft ist grün.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.